Die Welt ist nicht genug. Motto der Familie Bond und Thema heute Abend. Ich freue mich, dass ihr da seid. Danke euch, dass ihr euch wieder Zeit genommen habt oder zum ersten Mal heute Abend Zeit genommen habt, über dieses Familienmotto von Bond mit mir zusammen nachzudenken. Und ich lade euch ein zu einer vierten geistigen Schnitzeljagd, einem Abenteuerspaziergang, bei dem es heute Abend einmal zentral um uns selber gehen soll. Was ist der Mensch? Wer sind wir? Wie sind wir gestrickt? Wie sind wir konstruiert? Was brauchen wir eigentlich, um glücklich zu sein? Was brauchen wir, um ein Leben zu leben, das es bringt? Wo man am Ende sagt, das war okay, das war gut. So wie ich das gelebt habe, das war super. Was brauchen wir? Wir Menschen sind ja ganz erstaunliche Wesen, sehr vielfältig konstruiert. Wir stehen in einem ganz komplexen Zusammenhang mit unserer Umgebung. Wir brauchen eine ganze Menge. Und wir haben in uns drin eingebaut so eine Art Cockpit mit ganz vielen Anzeigen. Ihr kennt das aus dem Flugzeug, nicht wahr? Das ist da, wo jetzt im Augenblick gar nichts läuft. Aber normalerweise sehr viele wichtige Dinge gezeigt werden. Wenn irgendetwas fehlt an irgendeiner Stelle, dann gehen da so kleine Hebel, kleine Zeiger in Bewegung. Und so ist es bei uns auch. Wir haben zum Beispiel eine Anzeige für Flüssigstoffe. Wenn uns so ein bisschen an Flüssigkeit fehlt, dann kommt in uns so ein Durst auf. Ne? Und wir merken, jetzt muss ich mal wieder zu McDonald's und mir eine Cola reinziehen. Und dann können wir diesen Bedarf eine Zeit lang stillen und dann geht der Zeiger wieder zurück. Wir haben auch eine Anzeige für Feststoffe, die ist hochdifferenziert, fängt an mit Appetit und dann geht so langsam in den roten Bereich rüber, Hunger, ne, und tödlicher Hunger. Und dann wird es also ganz brutal gelb, so am Ende, und der Mensch dann auch. So gibt es eine ganze Reihe von Anzeigen, die uns in Bewegung bringen. Und wir haben eine ganze Menge Bedürfnisse. Wenn man mal genau überlegt, gibt es noch viel mehr. Also eine Sache kann man sehr oft in Vorlesungen beobachten. Das ist auch so eine Anzeige, dass auf einmal so der Mund sich öffnet und die Leute auf einmal so hochkommen. Das ist Zeichen für Sauerstoffmangel. So eingebaut, man konnte das früher auch als kollektives Phänomen sehr gut bei coolen Kampfsendungen beobachten. Also so ein kollektives Phänomen, manchmal steckt auch an, ja, Sauerstoffmangel, denn wenn man merkt, ein anderer hat Sauerstoffmangel, dann wacht man sofort auf und denkt, ich erstecke vielleicht auch gerade und dann wacht man wieder auf. Deshalb dieses gemeinsame Gähnen, das ist ganz verrückt. Ja, es gibt auch ein Bedürfnis nach, ob ihr es glaubt oder nicht, Bewegung. Der Mensch braucht Bewegung. Es ist ja so, habe ich jetzt gerade gelesen, dass Kinder am Tag im Durchschnitt 10 Kilometer laufen. Und dann wird im Alter von 6 Jahren ihr Körper mit 2 völlig unnatürlichen rechten Winkeln gefaltet und in eine Bank gesteckt. Und da verbringen sie dann einige Stunden. Und dieser Bewegungsmangel, der breitet sich dann immer mehr aus im Laufe des Lebens. Und viele Menschen in unserer Gesellschaft leiden daran, viele Krankheiten entstehen, viele Kreislaufkrankheiten und neurologische Krankheiten, Herzbeschwerden und so weiter, sind einfach eine Folge von Bewegungsmangel. Und deshalb, wenn ihr von heute Abend nur eine einzige Sache mitnehmt, bewegt euch. Das ist wichtig, bewegt euch. 30 Minuten am Tag einfach sich bewegen. Es ist so, dass in Naturvölkern junge bis alte Menschen in der Lage sind, 40 Kilometer am Tag zu gehen. Und wenn man das mal so sieht, wie so die Bantus in Afrika sich bewegen, die gehen nicht so wie wir, sondern die gehen so. So gehen die, die ganze Zeit. Auch die Australier, ja, die Ureinwohner, die Aborigines, gehen auch so. Die gehen da nicht so durch die Wüste, nee. Na, die gehen so. Ist viel besser. Also wenn ihr eine halbe Stunde so geht, nicht rennen, sondern ganz einfach, locker, fröhlich, so leicht shakend laufen, 30 Minuten am Tag, könnt ihr ganz viele Krankheiten vermeiden. Wenn ihr das macht, dann hat sich dieser Abend für euch schon gelohnt. Der Mensch braucht Bewegung. Das ist wirklich wichtig. Ich tue das jeden Tag, 30 Minuten bis anderthalb Stunden. Jeden Tag, das ist ganz toll. Je nachdem, wie viel Zeit ich habe, am freien Tag ein bisschen länger. Versuchen wir, meine Söhne mitzunehmen. Der Ältere hat Bock dazu, der Jüngere, der muss immer noch mit seinem Handy hantieren. Aber irgendwie kriege ich ihn auch noch dazu. Wir haben auch ein Bedürfnis nach Informationen. Es gibt ein ganz spannendes Buch, eine kleine Buchempfehlung noch am Rande von Stefan Zweig. Heißt Die Schachnovelle. Ein ganz tolles, bisschen älteres Buch, aber sehr, sehr spannend. Und zwar wird da beschrieben, wie ein Mann inhaftiert wird, in Isolationshaft, und es wird ihm jedes gedruckte Wort vorenthalten. Und dieser Mensch bekommt einen wahnsinnigen Hunger nach Information. Und er fängt dann an, die Tapete zu analysieren in seinem Zimmer, um Informationen aufzunehmen. Der ist Wochen, Monate ohne jedes schriftliche Wort. Und dann sieht er bei einem Verhör, wo er dann aus diesem Raum rausgebracht worden ist, in der Manteltasche eines Mantels, der da an der Wand hängt, die Ecke eines Buches herausragen. Und dann beschreibt dieser Stefan Zweig, ist ja ein ganz genialer Autor, wie in diesem Menschen ein unwahrscheinliches Bedürfnis nach diesem Buch jetzt auf einmal wächst und er also die ganze Zeit nur damit befasst ist, zu überlegen, wie komme ich an dieses Buch ran? Und es gelingt ihm tatsächlich, dieses Buch dann sich anzueignen und er kehrt zurück in seine Zelle und dann zelebriert er richtig, also minutenlang, wie er dieses Buch ganz langsam hervorholt und sich anguckt und aufmacht und es enthält nur Schachpartien. Die größten Schachpartien der Schachgeschichte. A2, B3, G9. Und er ist völlig frustriert. Und dann fängt er an, diese Schachpartien zu untersuchen. Und aus Brotkrumen fängt er an, sich Schachfiguren zu basteln und spielt die Partien nach. Und er lernt diese ganzen Partien auswendig. Einfach, weil er so einen Hunger nach Informationen hat. Und dann passieren noch ganz viele andere tolle Sachen. Kauft das Buch. Ganz toll. Super gut. Stefan Zweig, die Schachnovelle. Wir haben ein Bedürfnis nach Information. Wir haben auch ein Bedürfnis nach Freundschaft, nach Beziehung. Und wenn man lange genug sich auf Prüfungen vorbereitet hat und irgendwo festgehangen hat, dann merkt man, ich muss mal wieder eine menschliche Stimme hören. Handy raus, anrufen. Wir brauchen Beziehung. Und es ist nun interessant zu sehen, dass es für alle diese Bedürfnisse, die wir haben und die auch unser Körper oder unsere Seele anzeigt, dass es für alle diese Bedürfnisse auch Entsprechungen in der Realität gibt. Es gibt echte Antworten darauf. Es gibt für das Bedürfnis nach Flüssigstoffen tatsächlich Coca-Cola, Wasser, Fanta oder ein gesundes Alster oder so. All diese Sachen gibt es. Oder für das Bedürfnis nach Feststoffen gibt es ein Steak oder ein Big Mac oder ein Salat. Und wir merken an diesen Antworten schon, nicht alle Dinge sind gleich gut geeignet, um Bedürfnisse wirklich zu befriedigen. Wenn man meine Kinder fragen würde, was sie täglich essen wollen, dann würde jeden Tag kommen, Pommes, Ketchup, Tortellini, Schokolade, Eis. Jeden Tag. Und immer am besten irgendwie gemischt und gepanscht. Und wir wissen, dass in unserem Land die Informationsquellen, mit denen Menschen ihren Informationsbedarf stillen, so eine Mischung aus Bild- und Reality-TV sind. Obwohl das in meinen Augen eher Irreality-TV ist. Aber das ist das, was Menschen sich reinziehen, womit sie ihren Informationsbedarf versuchen zu stillen, aber letztlich unzufrieden bleiben. Deshalb ist auch so ein Gedanke, es ist gut zu überlegen, was ziehe ich mir rein? Was ziehe ich mir rein? Und auch, was für Freunde habe ich eigentlich? Was für Beziehungen pflege ich eigentlich? Sind diese Dinge wirklich geeignet, mich zufriedenzustellen? Oder trinke ich nur Zeug, nachdem ich danach noch mehr Durst habe als vorher? Ist gut für die Getränkeindustrie, aber vielleicht ist es gut, auch mal diese Dinge zu überlegen. All das gehört zum Menschen dazu. Auch was Beziehungen angeht. Manche Leute haben nur Beziehungen zu diesen Menschen im Aquarium mit dem Knopf unten. Ja, die unterhalten sich also irgendwie mit Thomas Gottschalk. Kann man auch immer abschalten, wenn man ihn nicht mehr braucht. Oder mit Ulrich Wickert. Und solchen Leuten, das ist ihre ganze Kommunikation. Sehr einseitig. Ja. Die haben immer den Fernseher laufen, weil sie sich sonst einsam fühlen. Manche Leute schlafen mit dem Fernseher ein, weil sie sich sonst einsam fühlen. Und da muss man sich fragen, was für Beziehungen habe ich eigentlich? Gut, das nur nebenbei gesagt. Nehmen wir einmal an, wir haben die optimale Ernährung, wir haben die optimalen Informationen, wir lesen nur noch irgendwie akademische E-Mails oder was weiß ich. Also wir sind richtig gut versorgt mit allem drum und dran. Reicht das? Ist das genug? Ist das genug, wenn man sich gesund ernährt, wenn man vernünftig läuft? Ist es genug, wenn man nur noch sinnvolle Nachrichtensendungen sieht und gute Informationsprogramme auf sich einwirken lässt? Ich fordere euch heraus und auch mich selbst, mal ganz still zu sein. Jetzt nicht in diesem Moment, sondern irgendwann, heute Morgen oder so, mal ganz still zu sein. Viele Menschen ertragen es nicht, einfach mal ganz still zu sein. Halbe Stunde, kein Radio, kein CD, kein Computer, kein Fernseher. Ganz still sein. Einfach nur da sein. Mal sich selbst aushalten. Mal hören. Nichts angucken, kein Buch, kein Comic, einfach da sein. Wenn wir das mal versuchen, dann werden wir vielleicht merken, dass ganz tief im Menschen noch eine andere Sehnsucht steckt. Oft braucht es Katastrophen, um einmal aus dem normalen Fahrwasser rauszukommen und in eine solche Situation der Stille zu geraten. Bei mir selbst war einmal eine solche Situation, als der Arzt sagte, es ist gut möglich, dass ihr Sohn, unser ältester Sohn, Krebs hat. Lymphdrüsenkrebs. Akuter Verdacht. Und als der Arzt das sagte, der Kinderarzt, und dann eine Reihe von diagnostischen Verfahren anliefen, die einige Wochen dauerten, da brach für mich mein ganzes Weltbild auseinander. Ich weiß noch genau, wie ich bei uns in der Küche stand, draußen schien die Sonne und ich lehnte da so an der Spüle und ich hatte das Gefühl, das Wetter lügt mich an, die Sonne lügt mich an. Die Sonne darf nicht scheinen. Diese Welt ist grausam und brutal. Es stimmt alles nicht, was ich bisher gedacht habe. Diese ganze Lebenssicherheit, die ich hatte, es trifft immer nur die anderen, die war auf einmal weg. Und da auf einmal brach dieser Hunger in mir auf, dass es noch mehr gibt. Die Welt ist nicht genug. Dass da noch etwas anderes ist. Gott sei Dank hat sich dieser Verdacht dann später nicht bewahrheitet. Aber der Hunger, der da auf einmal in mir war, den habe ich nicht vergessen. Es gibt Menschen, die haben sich diesem Hunger gestellt. Die haben auch versucht, ihn in Worte zu fassen. Ich möchte einmal drei Beispiele vorlesen von sehr berühmten Leuten, Philosophen, die das in sehr eindrückliche Worte gefasst haben. Der erste ist Voltaire, Philosoph der französischen Aufklärung. Er hat gesagt, manchmal bin ich nahe daran, in Verzweiflung zu versinken, wenn ich bedenke, dass ich nach allem Forschen nicht weiß, woher ich komme, wer ich bin, wohin ich gehe und was aus mir werden wird. Und er sagt, wir Menschen sind in dieser Welt wie zum Tode verurteilte Kriegsgefangene, die nicht an ihren Tod denken, die sich im Augenblick auf ihrer Wiese vergnügen. Aber eigentlich wartet jeder nur darauf, dass die Reihe an ihn kommt, gehängt zu werden, ohne die Stunde zu kennen. Und wenn dann diese Stunde kommt, dann stellt sich heraus, dass man ganz umsonst gelebt hat. Bertrand Russell, ein Atheist, Literaturnobelpreisträger, gestorben 1970, hat gesagt, wir stehen am Ufer eines Ozeans und schreien in die leere Nacht hinaus. Zuweilen antwortet eine Stimme aus dem Dunkel, aber es ist die Stimme eines Ertrinkenden und im nächsten Augenblick kehrt das Schweigen wieder. Bertrand Russell hat gesagt, dass er sich das Leben nehmen würde, wenn er nicht eine Familie hätte, für die er Verantwortung trägt. Das war sein Lebensgefühl. Jacques Monod, Medizin-Nobelpreisträger, hat gesagt, es ist zwar eigentlich unmöglich, dass das Leben, dass all dieses, was wir hier sehen auf der Welt, von selbst entsteht, aber es muss so passiert sein, weil es keinen Gott gibt. Und er sagt, wir sind zufällig da. Es ist ein aberwitziges chemisches Geschehen, dass die Materie sich selbst so entwickelt hat, dass sie angefangen hat, über sich selbst nachzudenken und sich den Namen Mensch gegeben hat. Aber das ist unser Schicksal. Wir sind da, völlig zufällig. Ein aberwitziges Spiel der Elemente. Und wir sitzen gefangen auf dieser Kugel, die wir Erde nennen, und wir rasen durch das eiskalte, 273 Grad kalte, fast Vakuum, das schwarze Nichts. Ohne Grund, ohne Bestimmung, ohne Ziel. Wir sind ganz allein auf diesem Raumschiff. Und da draußen ist niemand, der sich für uns interessiert. Für unsere Lieder, die wir dichten und singen. Oder für unsere Verbrechen, die wir begehen. Es ist egal. Es spielt keine Rolle. Wir sind nur Chemie. Es ist verrückt. Wir sind völlig zufällig und völlig sinnlos. Ich lese einmal wörtlich von ihm aus seinem kleinen Büchlein, ein kleines Taschenbuch, sehr lesenswert, heißt Zufall und Notwendigkeit, im DTV-Verlag erschienen. Der Mensch weiß endlich, dass er in der Unermesslichkeit des Universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat. Wenn er diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch aus seinem tausendjährigen Traum erwachen und seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Jacques Monod hat 1976 Selbstmord begangen. Konsequente Denker, die den Materialismus, das Denken, alles ist nur, es gibt nur das, was wir sehen können, was wir anfassen können, die das zu Ende gedacht haben. So wie es viele Menschen eben nicht zu Ende denken. Ganz konsequent. Wie reagieren wir auf diese Fragen? Nach dem Woher, dem Wozu, dem Wohin? Wie gehen wir damit um? So wie Ernie aus der Sesamstraße mit dem tropfenden Wasserhahn, diese unvergessliche Szene, der Hahn tropft, und Bert sagt zu ihm, Ernie, ich kann nicht schlafen. Der Hahn tropft. Kein Problem, sagt Ernie. Stell den Staubsauger an. Bert sagt, Ernie, ich kann nicht schlafen. Kein Problem, stellt die Stereoanlage an. Und zum Schluss hat er alle Geräuschmacher im Haus angestellt. Und legt sich ins Bett und beide werden ordentlich durchgeschüttelt. So gehen viele Menschen damit um. Geräusche machen, ablenken, übertönen. Aber unser Hunger, der in uns steckt, der wird damit nicht zufriedengestellt. Was ist das eigentlich genau für ein Hunger? Wonach? Voltaire hat gesagt, ich weiß nicht, woher ich komme. Ich weiß nicht, wozu ich da bin. Ich weiß nicht, was ich eigentlich bin. Was ist das für ein Hunger? Ein Hunger danach, dass dieses Leben eben nicht zufällig ist. Dass es nicht sinnlos ist, sondern dass irgendeine Bedeutung da ist. Und dass es nicht einfach aufhört und verzischt. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat gesagt, im Grunde glaubt niemand an seinen eigenen Tod. Die Menschen leben so, als würden sie nie sterben. Niemand glaubt das, weil sie es nicht aushalten, das zu denken, dass das Leben begrenzt ist. Ich sag mal, es liegt daran, dass in uns ein ganz tiefer Hunger da ist, dass es eben nicht einfach aufhört. Sondern, dass unser Leben so wichtig ist, dass es weitergeht. Dass wir geborgen sind. Geborgen in der Vergangenheit, dass wir da sind, weil wir gewollt sind. Und dass es auch jetzt Sinn macht, dass wir da sind. Und dass es eine Zukunft gibt, die uns auffängt und trägt. Dass es echte Freundschaft gibt. Dass es jemand gibt, der uns wirklich versteht. Ich habe eine ganz tolle Frau, aber die versteht mich oft nicht. Und ich kann ihr nicht mal einen Vorwurf machen, weil ich mich ja selber nicht mal richtig verstehe. Oft versteht sie mich besser als ich mich selbst. Aber wir brauchen jemand, der uns wirklich versteht. Danach, glaube ich, haben wir Hunger. Wie kann die Antwort aussehen? Es muss etwas sein, das größer ist als diese Welt. Das vor ihr da war und das nach ihr da sein wird. Es muss jemand sein, der intelligenter ist als wir und der liebevoller ist als wir. Die Bibel sagt, diesen Hunger, den hat jemand in uns reingepflanzt, und zwar genau der, der uns gemacht hat. Diesen Durst, dieses Bedürfnis, diesen Wunsch nach Sinn, nach Erfüllung, nach Geborgenheit, nach echtem Gekanntsein, den hat jemand in uns reingepflanzt. Der ist eingebaut, in jedem Menschen. Den können wir übertönen, können wir wegdrücken, können wir mit Junkfood versuchen zu füttern. Nein, dieser Hunger kommt immer wieder hoch. Weil Gott ihn in uns eingepflanzt hat. Zum Beispiel Paulus sagt, Gott hat die Menschen so gemacht, dass sie ihn suchen, damit sie ihn spüren und finden. Das steht in Apostelgeschichte 17. Oder schon im Alten Testament sagt jemand im Predigerbuch, so heißt das, so ein kleiner Teil des Alten Testamentes, Gott hat den Menschen die Ewigkeit ins Herz gepflanzt. Sie haben diese Sehnsucht, dass es nicht einfach aufhört. Und in einem ganz alten Gebet in der Bibel, im Psalm 42, da steht: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele nach Gott. Meine Seele hat Durst nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist der Ursprung dieses Durstes, dieses tiefen Hungers in uns. Aber wie können wir Gott finden? Wie können wir herausfinden, dass er wirklich die Antwort ist, die diesen Hunger stillt? Und das ist jetzt das Provozierende, was Christen glauben und was die Bibel sagt. Sie sagt, Gott ist Mensch geworden. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Wird vorher schon im Alten Testament angekündigt. So steht das im Psalm 50. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Und dann ist er da und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird keinen Hunger mehr haben. Und damit ist dieser Grundhunger gemeint. Und wer mir vertraut, der wird keinen Durst mehr haben. Und damit ist dieser Grunddurst gemeint. Das sagt Jesus. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr das Leben und volle Erfüllung habt. Ich möchte diesen Grunddurst und diesen Grundhunger in euch stillen. Das ist absolut provozierend, was Jesus da sagt. Er behauptet, dass er Gott ist, der die Welt besucht und dass er unseren Hunger stillen kann. Und als Jesus das gesagt hat, das steht in Johannes 6, da beschreibt Johannes dann die Reaktion der Menschen. Er sagt, viele Leute gingen von Jesus weg. Sie waren fasziniert gewesen von ihm, aber sie haben gesagt, das ist zu starker Tobak. Jetzt ist er völlig abgedreht. Jetzt ist er durchgebrannt. Das kann aber nicht wahr sein. Ich bin das Brot des Lebens. Kann aber nicht wahr sein. Ihr müsst mich essen, sagt Jesus. Kann aber nicht wahr sein. Und Jesus sagt, ja. Wisst ihr was? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mir vertraut, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und die Leute sagen, was heißt das denn nun schon wieder? Und Jesus sagt, ja, wer mich sieht, der sieht Gott. Und dann heißt es, da in diesem Text, dass die Freunde von Jesus auch ganz schön so mit den Knien schlotterten und Jesus dann zu ihnen, und das ist ganz typisch für Jesus, dass er nicht sagt, oh Moment mal, ich muss euch das erklären, das ist alles übertragen gemeint und Moment, nicht, nee, bleibt hier. Sondern er sagt, wollt ihr auch gehen? Ihr seid frei. Ihr seid frei. Und dann sagt Petrus, einer seiner Freunde, zu ihm, Jesus, wohin sollen wir gehen? Niemand kann uns so überzeugen wie du. Niemand hat solche Dinge getan und solche Dinge gesagt wie du. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du wirklich Gott bist, der die Welt besucht. Glaubt, geglaubt und erkannt. Eine interessante Reihenfolge. Wir haben angefangen, uns dir anzuvertrauen. Wir sind mit dir mitgegangen. Wir haben dich beobachtet. Wir haben unseren Job aufgegeben. Wir haben dir erstmal vertraut. Und dann haben wir sukzessive nach und nach erkannt, es stimmt wirklich. Eine ganz interessante Reihenfolge. Das ist die Reihenfolge, die bis heute gilt. Viele Menschen sagen, ich möchte erstmal erkennen und dann werde ich glauben. Nein, es geht nicht. Erst vertrauen und dann erkennen. Warum? Weil Gott ein Gott der Liebe und der Freiheit ist, der niemand durch Beweise zwingt. Es gibt viele Hinweise und wir haben in diesen Tagen eine ganze Reihe von diesen Hinweisen hier zur Sprache gebracht. Aber jeder kann sagen, nein, das überzeugt mich nicht, das reicht doch nicht. Das ist nur 99%ig. Ich brauche es 100%ig. Deshalb ist es so. Ohne Vertrauen können wir es nicht herausfinden, ohne dass wir mit Gott reden und sagen, Gott, ich möchte es selber wissen. Dann können wir es rausfinden, indem wir diesen Vertrauensschritt machen und mit Gott persönlich reden. Und dann passiert etwas. Ich möchte anhand von drei Personen deutlich machen, was passiert. Eine aus der Antike, eine aus der Geschichte, jüngeren Geschichte und eine aus unserer Zeit. Zwei Frauen, ein Mann. Fangen wir mit der Frau an. Da ist eine Frau, von der uns die Bibel erzählt. Sie lebt in einem paradiesischen Ort am See Genezareth. Es gibt diesen Ort heute noch. Ich bin selbst mal da gewesen. Man muss sagen, wer da lebt, der muss glücklich sein. Es stehen da Palmen, es ist das ganze Jahr grün, weil es Süßwasser gibt vom See Genezareth. Man kann super gut schwimmen und surfen. Es ist klasse. Dort lebt diese Frau Und die Bibel, die Freunde von Jesus berichten uns über sie, dass sie immer niedergeschlagen, depressiv und verzweifelt war. Dass sie mit irgendwelchen finsteren Dingen zu ringen hatte, von denen andere Menschen keine Ahnung hatten. Ihr Leben war ein Albtraum. Es gibt solche Menschen auch heute, deren Leben ein Albtraum ist. Denen kann es super gut gehen äußerlich. Und ihr Leben ist Tag und Nacht ein Albtraum. Und so ging es dieser Frau. Und nun haben irgendwelche Bekannten oder Verwandten von ihr eines Tages zu ihr gesagt, Miriam, so hieß sie, so hießen ja damals fast alle Frauen, Miriam, es gibt da diesen Jeschua, da drüben in Kapernaum. Wir haben gehört, dass er kranke Leute gesund macht. Vielleicht hast du eine Chance, dass er dich heilt. Für alle unter uns, die ernsthaft mit Krankheiten oder Depressionen ringen, die wissen, wie sensibel das ist, sowas zu hören. Welche Hoffnungen da sind und wie man sich wappnet, nicht enttäuscht zu werden. Und diese Frau hat sicher sehr doll geschwankt. Soll ich mich darauf einlassen oder nicht? Und die Bibel erzählt uns dann, dass sie irgendwann die Entscheidung getroffen hat. Ich will diesen Jeschua kennenlernen. Und dann, irgendwann hört sie, er ist in der Nähe. Und sie geht los und sie fragt sich durch. Wo ist der Jeschua? Ich will ihn kennenlernen. Und dann irgendwann gelingt es ihr, sie begegnet ihm. Sie geht auf ihn zu. Und ich kann mir vorstellen, dass sie denkt, das sieht doch ganz normal aus. Solange, bis ihre Blicke sich treffen. Und sie auf einmal merkt, dieser Mensch, der sieht mich auf eine Weise an, wie mich noch nie jemand angesehen hat. Der mich ganz ernst nimmt. Der versucht, mich ganz zu verstehen, für den ich ganz wichtig bin. In diesem Moment wichtig und alles andere ist unwichtig. Und jetzt bin nur ich wichtig. Er guckt mich an. Und Jesus sagt zu ihr, was möchtest du? Und Miriam sagt, ich möchte geheilt werden. Und das Neue Testament erzählt uns, dass in diesem Moment diese finsteren Wolken und Mächte und dieser Albtraum von ihr flieht, wie eine Wolke, die vom Wind weggeblasen wird. Und sie ist befreit durch Jesus. Und dann steht sie da und Jesus guckt sie an und sagt, ist noch was? Und sie sagt, ja, Jesus, ich habe einen Wunsch. Und Jesus sagt, ja, schieß mal los. Und sie sagt, aber es ist etwas ganz Verrücktes. Jesus sagt, macht nichts, wir sind doch hier sowieso mit lauter verrückten Sachen im Gange. Sie sagt, aber das, was ich jetzt will, das ist utopisch. Das ist utopisch, das werden die Menschen wahrscheinlich noch in 2000 Jahren nicht verwirklicht haben. Was willst du, sagt Jesus, sag doch. Sie sagt, ich will wissen, ich will lernen. Du bist doch ein Rabbi, ich möchte eine Studentin sein. Du bist ein Professor, würde man heute sagen. Ich möchte bei dir Studentin sein. Jeder von uns, der den Film Gentil gesehen hat, der weiß, dass das für Rabbis absurd war, dass eine Frau sich mit der Tora, mit den geistlichen Dingen befasst. Völlig absurd, abgefahren. Bis in unsere Tage, undenkbar. Ganz langsam sickert das ja erst durch, auch bei den Christen leider. Ganz langsam, super langsam. Jesus war den Christen weit voraus, Gott sei Dank. Sie guckt ihn an, ich möchte mitgehen. Jesus sagt, wo ist das Problem? Sie sagt, ich bin eine Frau. Jesus sagt, das sehe ich doch. Komm mit, du bist nicht die Einzige, es sind eine ganze Reihe da. Lies mal Lukas 8. Nein, das hat er nicht gesagt. In Lukas 8 steht das, eine ganze Reihe von Frauen gingen mit Jesus. Jesus war absolut provozierend, er war seiner Zeit tausende von Jahren voraus. Leider haben es die Christen nicht geschnackelt. Schade drum. Jetzt langsam kommt die Checkung nach. Ja, sie geht mit. Und sie wird eine von seinen Schülerinnen. Sie lernt von ihm. Sie ist dabei. Sie sieht, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Sie sieht seine Liebe. Sie sieht, wie Kranke geheilt werden. Nicht nur sie selbst, sondern auch andere. Sie selbst erzählt anderen davon. Bringt sie zu Jesus. Sie hört, wie er lehrt, seine Worte. Neue Gedanken, die völlig wahnsinnig klingen. Liebt eure Feinde, betet für die, die euch versuchen, fertig zu machen. Völlig neue Ideen. sie ist die ganze Zeit dabei. Und sie ist dann auch dabei, als auf einmal noch etwas ganz anderes passiert, mit dem sie absolut nicht gerechnet hat. Sie hat gedacht, jetzt habe ich es gefunden. Jetzt bin ich da, wo ich immer sein wollte. Und es nie dachte, dass es überhaupt möglich werden könnte. Sie ist dabei in Jerusalem, als Jesus gefangen genommen wird. Sie ist in der Stadt, als er gefoltert wird. Am nächsten Tag sieht sie ihn völlig verändert, Blut überströmt, sein Körper voll auf offener Wunden. Sie sieht, wie er durch die engen Gassen getrieben wird, wie man ihn aus der Stadt hinausbringt, vor dieses Tor und dann zwischen anderen Verbrechern auf die Erde wirft, auf die Balken nagelt, hochzieht, nackt. Sie ist dabei. So erzählt es uns die Bibel, als Jesus stirbt in unendlicher Qual. Was muss das für diese Frau, für diese Miriam bedeutet haben, Jesus sterben zu sehen? Was muss das bedeutet haben? Jetzt fängt der Albtraum wieder an. Wie kann das sein? Gott, wo bist du? Was soll das alles? So wie wir, wie ich mich auch oft frage, Gott, wo bist du? Ich arbeite ja in der Klinik als Seelsorger und mich oft frage, Gott, wo bist du jetzt? Und diese biblischen Erfahrungen zeigen mir, auch darin ist Gott auf eine ganz tiefe und geheimnisvolle Weise. Auch wenn ich es gar nicht verstehe. Und Miriam versteht gar nichts davon. Sie steht dort, sie sieht ihren Retter und ihren Rabbi sterben. Was müssen das für Stunden und für Tage gewesen sein, die dieser Kreuzigung folgen? Sie nehmen dann Jesus vom Kreuz herunter. Sie ist dabei, als er provisorisch einbalsamiert wird, weil der Feiertag naht, an dem man nicht arbeiten darf. Sie ist dabei, als er in dieses Felsengrab gelegt wird, als man den Stein davor rollt. Sie sieht es alles. Sie ist Jüdin, sie darf sich am Sabbat nicht bewegen, deshalb wird sie sich dann zurückziehen, kommt aber am ersten Tag der Woche, so früh es irgendwie geht, und das jüdische Gesetz es erlaubt, zu diesem Grab und sieht, dass der Stein weggerollt ist. Sie ist verzweifelt. Jetzt hat man mir das Letzte genommen, was ich hatte. Selbst die Erinnerung. Ich kann nicht mal mehr bei seiner Leiche trauern. Sie bricht in Tränen aus, weint hemmungslos. Auf einmal merkt sie, da ist jemand hinter mir. Sie denkt, das ist hier der Gärtner, der Bedienstete, irgendjemand in dieser Friedhofsanlage. Sie dreht sich so halb um und sieht diese Silhouette und sagt, hey, wieso ist dieses Grab auf einmal leer? Hast du irgendwas gemacht? Weißt du, wo die Leiche hingekommen ist? Miriam. Miriam. Auf einmal erkennt sie die Stimme von Jesus. Sie reibt sich die Tränen aus den Augen, sie dreht sich um. Sie fällt ihm zu Füßen und klammert sich an ihm fest. Und sagt, Rabuni. Das ist in der Originalsprache überliefert. Im Neuen Testament, das auf Griechisch ist, aber es bringt dieses Wort auf Aramäisch, weil es so wichtig ist. Das heißt, mein Professor, mein Lehrer. Das war für sie so wichtig, dass Jesus sie herausgeholt hat aus dem Nichtwissen und sie als Mensch, als Frau ernst genommen hat, gleich behandelt hat mit den Männern. Mein Lehrer, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Und sie ist die allererste Person, der erste Mensch gewesen in der Welt, der den auferstandenen Jesus gesehen hat. Und hunderte anderer haben ihn gesehen. Das wissen wir aus den Dokumenten der damaligen Zeit. Und die sind dann losgezogen und haben es gesagt. Und Miriam war eine von ihnen. Jesus begegnen. Das heißt, geheilt werden. Jesus begegnen. Geheilt werden, nicht in so einem oberflächlichen Sinne. Jesus heilt auch nicht jede Krankheit. Er kann viele Krankheiten heilen. Er heilt nicht jede Krankheit. Aber manchmal, oder immer, nicht manchmal, sondern immer, hilft er uns, eine ganz neue Beziehung auch zu den Problemen unseres Lebens zu bekommen. Und in dem Sinne befreit er uns. Und Jesus macht uns als Menschen groß und stark. Das ist das Zweite, was er tut. Und das Dritte, was er tut, er gibt uns eine Hoffnung, die stärker ist als der Tod. Das kann man an dieser Geschichte der Miriam aus Magdala, der Maria Magdalena, so gut sehen. Jetzt ein zweites Beispiel, das ist kürzer. Von einem Philosophen und Mathematiker, der schon als Kind eine Rechenmaschine erfunden hat, Vorläufer des Computers im 17. Jahrhundert. Viele von Ihnen kennen ihn aus dem Mathematikunterricht, er heißt Blaise Pascal. Er hat das Pascalsche Dreieck erfunden. Eine ganz geniale Sache. Und dieser Pascal, Blaise Pascal, der hat, das hat man nach seinem Tod festgestellt, in seiner Kleidung eingenäht, immer einen ganz kleinen Zettel gehabt. Auf dem hat er den wichtigsten Moment seines Lebens versucht festzuhalten. Er war ein Wissenschaftler und Philosoph. Aber hier in diesem Moment entgleitet ihm die Sprache. Sie rutscht ihm weg. Er versucht zu beschreiben, wie er Gott begegnet ist. Ich lese das mal vor, in deutscher Übersetzung. Es ist im Original Französisch. Feuer. Feuer. Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs. Nicht der Gott der Philosophen und Gelehrten. Gewissheit. Gewissheit. Empfinden, Doppelpunkt. Freude, Friede. Vergessen von der Welt und von allem, außer von Gott. Nur auf den Wegen, die das Evangelium lehrt, ist er zu finden. Freude, Freude, Freude und Tränen der Freude. Und dass er dabei beobachtender Wissenschaftler ist, zeigt sich, dass er dann schreibt, Montag, den 23. November 1654, seit ungefähr abends 10:30 bis ungefähr eine halbe Stunde nach Mitternacht. So dokumentiert er seine eigene Gottesbegegnung. Ein letztes Beispiel. Ich war einige Male in der Türkei. Ich erzähle ein Erlebnis. Ich habe viele Menschen kennengelernt, Männer und Frauen, interessante Gespräche geführt mit Hodjas und mit also den türkischen Moschee-Pfarrern und anderen Leuten. Unter anderem habe ich eine junge Pianistin kennengelernt, eine Türkin, Muslimin, und habe mich so mit ihr unterhalten. Wir kamen auch über den Glauben ins Gespräch. Das geschieht mit Türken immer sofort oder fast immer. Und dann habe ich ihr von Jesus erzählt, von meinen Erfahrungen mit Jesus. Ich habe gesagt, du kannst Jesus auch kennenlernen, ihm begegnen. Sie sagt, ich bin Muslimin, wie soll das gehen? Ich sage, ach weißt du, bei uns sind so viele Christen oder die sich Christen nennen und die sind Jesus noch nicht begegnet, die müssen es auch noch. Und bei Muslimen ist es gar nicht anders. Die können Jesus auch begegnen, Jesus macht aber überhaupt keinen Unterschied. Das ist ganz egal. Jeder Mensch kann ihm begegnen. Dann sagt sie zu mir, ach Markus, du bist immer so fröhlich. Ich sage, ich bin auch oft traurig. Sie sagt, ich bin immer traurig. Und dann sagt sie, ja, wenn ich jetzt Christin oder wenn ich diesen Jesus irgendwie jetzt so da kennenlerne, muss ich dann aufhören mit Klavier spielen, weil sie den ganzen Tag nur Klavier spielt. Und sie hat gemerkt, wenn ich Jesus begegne, dann wird sich vielleicht einiges ändern. Ich bin ein bisschen leichtsinniger Typ, ich habe zu ihr gesagt, du wirst besser spielen als vorher. Sie sagt, okay, ich will mal mit Jesus reden. Ich sage, also, dann tu das heute Abend, ich bin weg, ich will nicht dabei sein, ich will das in keiner Weise beeinflussen. Du sprichst mit ihm, ich bin 2 Wochen unterwegs im Land und dann komme ich wieder, ich rufe dich an und dann will ich mal sehen, was passiert ist. Interessiert mich, bin neugierig. Gut, sagt sie, kein Problem, wird erledigt heute Abend. Ich bin also wieder weg, 2 Wochen später rufe ich sie an und sie sagt, du musst sofort kommen, sofort. Ich muss dir so viel erzählen, ich fahre hin und dann sagt sie, ich habe in diesen 2 Wochen eine solche Freude gehabt, wie noch nie in meinem Leben vorher. Und normalerweise übe ich in 2 Wochen so ein Klavierstück ein. Ich habe 5 Stücke in dieser Woche geschafft und eine Technik, die ich nie beherrscht habe, die habe ich einfach so gelernt. Und ich habe gesagt, ach so, ja, ja, klappt ja wirklich. Toll. Und so hat sie angefangen, mit Jesus zu leben. Jesus zeigt sich Menschen ganz individuell, ganz unterschiedlich. Und man kann nie sagen, wie es genau passieren wird. Es war bei mir anders, als es bei anderen Menschen ist. Es ist bei jedem ganz einzigartig, weil Jesus uns so persönlich in die Augen guckt und weiß, was wir brauchen. Und deshalb möchte ich euch heute Abend dazu einladen und herausfordern, selber mit diesem Jeschua, mit diesem Jesus Kontakt aufzunehmen. Christinnen und Christen behaupten seit 2000 Jahren, dass der wirklich lebt. Und dass in ihm Gott die Welt besucht hat. Und dass deshalb auch sein Leben so einzigartig, so einmalig und so überzeugend ist, wie das Leben keines anderen Menschen. Und jeder und jede kann das herausfinden, ob das stimmt, durch eine ganz persönliche Begegnung. Einfach indem Mann oder Frau mit Jesus redet. Und sagt, Jesus Christus, ich würde es auch gern wissen. Ich bitte dich darum, dass du in mein Leben kommst. Ich bitte dich darum, dass du mir zeigst, ob es stimmt. Und wenn ja, dann will ich auch zu deinen Schülerinnen und Schülern gehören, mit dir leben. Noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Ich glaube, dass es für manche Menschen ein bisschen beängstigend ist. Ich habe jetzt an diesen Abenden immer wieder gesagt, du kannst diesem lebendigen Gott, der in Jesus Mensch wurde, begegnen. Ich glaube, dass manche Leute so ein bisschen die Angst haben, Moment mal, das ist ja so eine Begegnung mit so einer extraterrestrischen Macht. Das ist ja also so ein 10 Kilometer großes Wesen, kommt auf einmal auf mich zu. Da werde ich ja ersticken, da gehe ich ja unter. Hilfe, was wird aus mir? Das Gegenteil ist wahr. Gott hat eine solche feine und zurückhaltende und liebevolle Art, sich zu offenbaren, dass wir nicht erdrückt, sondern belebt werden. Nicht gefangen, sondern befreit werden. Dass wir nicht klein gemacht werden, sondern groß, nicht schwach werden, sondern stark werden. Das ist ganz geheimnisvoll, wie Gott das hinkriegt. Und deshalb ist er auch Mensch geworden, ein ganz unauffälliger Mensch, ganz normal, weil er uns nicht von oben herab, sondern Auge in Auge als Freund und Bruder begegnen will. Und so begegnet er uns ganz liebevoll und dezent. Man braucht vor Gott keine Angst zu haben. Er führt uns in die Freiheit. Und jetzt seid ihr dran, bist du dran. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.